Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Sie gilt als potenzielle Energiequelle der Zukunft, die Kernfusion. Leichte Atomkerne werden dabei miteinander verschmolzen, so wie es auch in der Sonne geschieht. Die Hitze, die dabei frei wird, kann zur Stromerzeugung genutzt werden. Gestern wurde in Greifswald am Fusionsreaktor Wendelstein 7X die nächste Experimentierphase eingeläutet. Der Versuch, eine Art Dauerbetrieb durchzuführen. 30 Minuten lang soll das extrem heiße Plasma durch starke Magnetfelder im Inneren der Reaktorkammer aufrechterhalten werden. Magneteinschlussverfahren nennt sich das. Doch es gibt noch andere Technologien, mit denen sich das Sonnenfeuer auf der Erde zünden lässt. Allen voran die Laserfusion. Und darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit einem Experten, der schon lange Jahre auf diesem Gebiet aktiv ist, mit Professor Markus Roth von der TU Darmstadt. Ich wollte von ihm wissen, wie funktioniert denn diese Laserfusion genau?
Die Laserfusion funktioniert so, indem der Brennstoff, also die leichten Atomkerne, in erster Linie Wasserstoff, in ein kleines Kügelchen gesperrt werden. Das hat eine Größe von ca. 2 Millimetern. Dieses Kügelchen wird freifallend in einer Reaktorkammer, wenn es sich im Zentrum befindet, von allen Seiten mit sehr intensiven Laserstrahlen beleuchtet. Das führt dazu, dass die Außenhülle dieses Kügelchens abdampft. Und durch den Rückstoßimpuls, das Innere dieses Kügelchens und damit der Brennstoff ins Zentrum beschleunigt werden. Wenn die Masse im Zentrum aufeinander trifft, entstehen extreme Dichten und Temperaturen, sodass im Inneren die Fusion zündet. Und das ist das Verfahren, was ja letztes Jahr das erste Mal erfolgreich demonstriert wurde.
Ja, fast genau ein Jahr ist es nun her, da konnte dieser Durchbruch vermeldet werden auf dem Gebiet der Laserfusion, und zwar am Lawrence Livermore National Laboratory in Kalifornien in der Nähe von San Francisco. Dort gibt es eine Fusionsanlage, die National Ignition Facility für Laserfusion, und vor einem Jahr wurde dort ein Experiment durchgeführt, bei dem annähernd so viel Energie gewonnen wurde, wie zu Beginn erst einmal hineingesteckt. Das klingt jetzt erst einmal nicht beeindruckend, aber bei allen anderen Versuchen zuvor lag man immer im einstelligen Prozentbereich. Sie haben das damals bezeichnet als einen Mondlandungsmoment. Sehen Sie das heute immer noch so?
Ja, das sehen wir heute immer noch so, weil es geht gar nicht darum, ob jetzt mehr Energie rauskommt, als man reingesteckt hat. Es ging im Prinzip erst mal darum zu zeigen, dass die dahinterliegende Physik, also das Komprimieren und Zünden, funktioniert. Und der Nachweis, dass es diese sich selbst erhaltende Brennwelle, die durch den Brennstoff nach außen sich frisst, dass diese erzeugt werden kann, das war der Mondlandungseffekt, weil dieser Moment hat gezeigt, dass die Laserfusion prinzipiell möglich ist.
Ja, aber bisher konnten diese Rekordwerte bei der Energieausbeute der Anlage in Kalifornien nicht repliziert werden. Also die Hälfte ungefähr, die konnte gewonnen werden. Und das klingt jetzt irgendwie so, als sei der Prozess noch nicht ganz verstanden oder zumindest nicht kontrollierbar. Wie sehen Sie das?
Also ich will auf alle Fälle sagen, dass er nicht stabil ist. Und das hat zwei entscheidende Gründe. Der erste Grund ist, das Verfahren, mit dem das Lawrence Livermore National Laboratory die Fusion zündet, ist ein Verfahren, bei der die Laserenergie erst in Röntgenstrahlen verwandelt wird, in einem kleinen zylindrischen Hohlraum. Und in diesem Hohlraum wird also die Laserstrahlung erst in Röntgenstrahlung verwandelt und die Röntgenstrahlung übernimmt dann das Aufheizen und Komprimieren dieses Kügelchens. Dieser sogenannte Indirect Drive ist ein Verfahren, was extrem ineffizient in Bezug auf die Ausbeute der Laserenergie ist. Man verliert also ungefähr das Hundertfache der Laserenergie bei diesem Umwandlungsprozess. Und das bedeutet wiederum, dass die Laserenergie in Kalifornien gerade so an der Grenze ist von dem, was benötigt wird, um die Fusion zu zünden. Und da liegt es eben auf der Hand, dass es eben manchmal klappt und manchmal eben nicht klappt.
Lawrence Livermore National Laboratory wird ja auch vor allem Militärforschung betrieben, denn die Vorgänge bei der Laserfusion liefern auch Daten für Simulationen zu Kernwaffen. Kann es denn sein, dass sich da zivile und militärische Ziele im Weg stehen, auch im Moment?
Das ist tatsächlich so, weil die Anlage dort ist ja von der National Nuclear Security Agency finanziert. Und das wiederum bedeutet, dass ihre Hauptaufgabe die Sicherheit und Verfügbarkeit des Nuklearwaffenarsenals der Vereinigten Staaten ist. Das ist der Grund, warum dieser Indirect Drive gemacht werden muss, weil nur der eine gewisse Relevanz zur Waffenforschung hat. Würde man das Kügelchen direkt beleuchten mit den Lasern, ohne den Umweg über diesen Hohlraum zu machen, hätte das eine deutlich höhere Effizienz, würde aber auf der anderen Seite für die Kollegen aus der Waffenforschung nicht weiter interessant sein. Und insofern haben Sie völlig recht, da steht sich die zivile Nutzung und die militärische Nutzung schon zu einem gewissen Maß im Weg.
Welche Möglichkeiten sehen Sie denn, wenn es um die zivile Nutzung der Laserfusion geht? Da müsste man ja zu einem anderen Verfahren wahrscheinlich übergehen.
Richtig, das ist das Verfahren, was wir hier in Deutschland mit unserem Startup-Unternehmen zum Beispiel verfolgen, was auch unsere Kollegen in Japan, die ja kein Interesse an irgendwelcher Nuklearwaffenforschung haben, sehr intensiv verfolgen. Und das ist das Verfahren des sogenannten Direct Drive, wo das Kügelchen eben direkt mit den Laserstrahlen beschossen wird. Das ist ein Verfahren, wo das wichtigste Lasersystem in der Welt zurzeit auch in den USA steht, an einer Universität, an der University of Rochester, Upstate New York. Es ist eine wesentlich kleinere Anlage, insofern reicht die Laserenergie leider auch wieder nicht, um zu zünden. Aber das ist ein Verfahren, was wesentlich effizienter ist und deswegen für ein Kraftwerk eine wesentlich höhere Wahrscheinlichkeit hat, nutzbar zu sein.
Sie haben es ja gerade schon erwähnt, auch Sie verfolgen diese Technologie, das Direct Drive in Ihrem Start-up-Unternehmen. Focused Energy heißt es. Das heißt, wir haben hier auf der einen Seite große staatliche, oft internationale Einrichtungen, wie zum Beispiel den ITER, wenn es eben um das Magneteinschlussverfahren geht. Auf der anderen Seite etabliert sich gerade eine Szene von privaten Firmen, die Fusionsreaktoren entwickeln wollen. Wie sehen Sie denn da die Zukunftsaussichten dieser beiden Ansätze?
Also es ist unglaublich spannend zurzeit, weil sowohl bei der Magnetfusion durch die letzten Experimente beispielsweise am JET als auch bei der Laserfusion durch die Experimente am NIF gab es technologische und wissenschaftliche Durchbrüche. Und die haben dazu geführt, dass sich eine sehr, sehr aktive Szene gebildet hat aus verschiedenen Startup-Unternehmen mit den unterschiedlichsten Ansätzen. Und diese Community, die sich da gebildet hat, wird gerade in den letzten Jahren durch private Risikoinvestoren mit großen Mengen an Geld gefördert, weil man eben sieht, dass die Fusion ein großes Potenzial hat, zur Energieversorgung der Menschheit beizutragen. Und so wurden in den letzten Jahren über 4 Milliarden Dollar in die Privatindustrie sozusagen gebracht. Ich würde sagen, dass aber einige dieser Ansätze inzwischen einen Grad an wissenschaftlicher Reife gefunden haben, die einen davon ausgehen lassen, dass in den nächsten, sag ich mal, 10 bis 15 Jahren dort ein erfolgreiches Experiment und ein erfolgreiches Demonstrationskraftwerk gebaut werden kann.
Ein erfolgreiches Demonstrationskraftwerk, aber die kritische Frage, wie immer bei der Kernfusion, ist natürlich, wann wird es soweit sein, dass diese Technologie zur Energieversorgung beiträgt?
Und das ist genau der interessante Punkt an dieser Stelle, weil das ist der Vorteil der privaten Unternehmen. Die staatlichen Unternehmen haben relativ begrenzte Mittel, wenn man sich das anguckt, haben aber relativ viel Zeit. Und bei den privaten Unternehmen ist das genau umgekehrt. Hier werden relativ große Mittel auch von privaten Risikokapitalgebern investiert. Allerdings unter der Voraussetzung, dass diese Startup-Unternehmen sehr rasch Erfolge erzielen. Das ist ein sehr evolutionärer Ansatz. Und der verspricht eben, dass es wesentlich schneller gehen kann als mit der staatlichen Förderung.
Soweit die Einschätzung von Markus Roth von der TU Darmstadt zur Laserkernfusion.